Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Heute mit Brigitte Beetz am Mikrofon und mit einem Hörer, der gleichzeitig Experte ist, nämlich Professor Dr. Kai Hafes von der Universität Erfurt, Politik-, Islam- und Medienwissenschaftler. Herr Hafes, Sie kritisieren die deutsche Nahostberichterstattung als einseitig und hätten gern mehr Friedensjournalismus. Bleiben wir mal bei Letzterem, bei diesem Begriff. Was verstehen Sie denn unter Friedensjournalismus, wenn wir es mal herunterbrechen auf den Gazakrieg?
Ja, der Friedensjournalismus ist ein eigener Ansatz. Wir wollen in diesem, sagen wir, etwas moderneren, aber seit 30 Jahren existierenden Ansatz rauskommen aus, ich nenne das jetzt mal, der Spirale von Propaganda und Gegenpropaganda in solchen Kriegssituationen. In der Regel sind ja die kriegsführenden Parteien daran interessiert, bestimmte Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen. Sehr häufig, auch bei demokratischen Ländern, sind das Fälschungen oder sehr selektive Nachrichtengebungen. Die Wahrheit verschwindet hinter diesen Strategien. Häufig der klassische Punkt für die Wissenschaft ist das Jahr 2003, als die amerikanische Regierung ja weltweit Desinformation verbreitet hat. Die New York Times musste sich am Ende entschuldigen. Die berühmten Massenvernichtungswaffen im Irak, von denen die Amerikaner behauptet hatten, dass sie existierten, waren nie gefunden worden. Die Verbindung zum Terrorismus hatte nie existiert. Also man hat hier wirklich Medien und Öffentlichkeit an der Nase herumgeführt. Und das passiert im Grunde in allen Kriegen. Und wir müssten, und das ist so eine kritisch-wissenschaftliche Position, aus dieser Tatsache lernen und uns im Grunde dem, sagen wir mal, dem veröffentlichten Statements von Regierungen stark entziehen, die Qualität unserer Informationen verbessern, neue Quellen suchen, auch ein bisschen drüber nachdenken, welche Art von Stimmung wir vielleicht verbreiten wollen, so ein konstruktives Friedensklima und auch die Lösungsszenarien stärker fokussieren. Das alles passiert mir zu wenig. Wir sind zu stark, finde ich, getrieben, so vom Tagesgeschäft, von, naja, dem Verkauf von Nachrichten über Kriegsszenarien. Und das Humanitäre rückt so in den Hintergrund. Wir müssten da einfach ein bisschen umdenken. Das ist allerdings ein strukturelles Problem. Und ich gebe zu, dass es vielleicht nicht ganz einfach umzusetzen ist. Man müsste auch investieren in Ressourcen und so weiter. Also lange Rede, kurzer Sinn. Eigentlich ist ein Umdenken heutzutage erforderlich in der Kriegsberichterstattung. Und naja, das passiert nicht so recht. Vielleicht der einzelne Journalist versucht es mal, aber strukturell sehe ich das nicht wirklich.
Das klingt einerseits einfach, gleichzeitig aber auch sehr akademisch. Können Sie das noch ein bisschen konkretisieren, was Sie zurzeit kritisieren und wie man das mit Friedensjournalismus oder wie immer man es bezeichnen will, ändern könnte?
Ja, das sind natürlich große Fragen, die man so in der Kürze auch nicht immer erklären kann. Nehmen Sie das Beispiel dieses Shifa-Krankenhauses. Sie können sich vielleicht daran erinnern, wo Ende letzten Jahres die israelische Regierung immer behauptet hat, hier sei nun eine Terrorzentrale von Hamas unter diesem Krankenhaus und deswegen müsse auch dieses Krankenhaus bombardiert werden und militärisch bedrängt.
Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben auf der Suche nach hochrangigen Hamas-Anführern das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt gestürmt. Die Soldaten würden einen präzisen Einsatz in begrenzten Bereichen des Krankenhauses.
Bilder aus diesem Krankenhaus gefilmt vom israelischen Militär, wo man einerseits belegen will, dass es dort militärische Strukturen der Hamas-Terroristen
gibt. Das Krankenhaus und die darunter liegenden Tunnel zur Verschleierung militärischer Operationen benutzt.
Haben Soldaten zuvor Waffen und Munition gefunden, die im Krankenhaus versteckt wurden. Und jetzt vermutet Israel, dass dort eine Kommandozentrale der Hamas ist.
Bis heute wissen wir eigentlich nicht, ob das so war, in welchem Umfang das richtig war oder ob das im Grunde eine strategische Nachrichtengebung war. In dem medienkritischen Medium, über Medien, wurde das auch zu Recht kritisiert. Was ich dann nur beobachte, und das passiert eben auch im Deutschlandfunk, es passiert sozusagen in allen Standardnachrichten, ist, dass solche Informationen einer zum Beispiel israelischen, aber auch jeder anderen Regierung im Wesentlichen 1:1 weitergegeben wird. Der Journalismus sagt dann häufig, wir sind aus dem Schneider, wenn wir die Quelle benennen. Wir sagen, die Israelis sagen oder das israelische Verteidigungsministerium sagt. Und damit sind wir raus. Der Friedensjournalismus sagt aber, dass das eine fälschliche, neutrale Position ist, dass wir hier Objektivität vorgaukeln und unseren Hörerinnen und Hörern, Nutzern quasi doch, naja, manipulierte Informationen weiterreichen, die die Leute gar nicht verdauen können und wo sie gar keine Chance der Einordnung haben. Also die Chance zur Einordnung von Desinformation durch Mediennutzer ist häufig sehr, sehr begrenzt. Natürlich gibt es Akademiker und Spezialisten, die das können, aber viele können es nicht. Und das ist eines der Hauptprobleme. Es gibt noch andere Probleme, die sprechen da über Framing, also die Art der Darstellung. Ist das jetzt ein reines Terrorattentat oder ist es neben dem Terrorattentat, ist es nicht auch ein asymmetrischer Konflikt, wo wir eine Besatzungsmacht haben und terroristische Gruppen, über die wir sprechen müssten? Also die Art der Darstellung muss hinterfragt werden. Also auf sehr vielen Ebenen müssten wir hier vorankommen. Letztes Beispiel, wenn es ums Friedensklima zum Beispiel geht, hat mir nicht gefallen in den letzten Monaten diese sehr, sehr starke Betonung des Themas Antisemitismus. Nicht, dass ich leugnen will, dass das wesentlich und zentral ist und auch zu kritisieren ist, aber es trägt zur Analyse des Konflikts nur sehr wenig bei. Also wenn man den ganzen Tag quasi liest und hört in deutschen Medien, Protestierende sind antisemitisch hier und da und dort, dann ist das quasi eine Emotionalisierung an einer Stelle, wo man, glaube ich, genauer hingucken müsste, wo unterschiedliche Motive in solche Proteste eingehen und wo wir alle vielleicht nochmal nachdenken müssten, ob diese relativ begrenzten Ausschnitte, mit denen wir Dinge wahrnehmen, auch diese vielleicht emotionalen Zugänge, die Parteinahme, die sich bei uns da einschleicht, ob das immer der richtige Weg ist und ob das die Form von Neutralität ist, die wir eigentlich brauchen und die Demokratien brauchen, um solche Konflikte und Kriege zu verstehen. Denn das ist ja wirklich zentral in einer, ich sage jetzt mal, Mediendemokratie, dass wir da auch gut funktionieren als Medien.
Das müssen wir wahrscheinlich ein bisschen aufdröseln. Eine Frage schon mal zum Schifa-Krankenhaus, zu der Berichterstattung darüber. Würden Sie dann dafür plädieren, dass man grundsätzlich die Berichterstattung über, sagen wir mal, solche Einzelereignisse, so schlimm sie dann auch sind, etwas runterfährt und gar nicht, wenn man eben noch nicht genau weiß, um was geht es, da berichtet? Wäre das so eine Lösung? Ich überlege nämlich gerade, wie das alltagstauglich immer umzusetzen ist.
Also ist ja, die Alltagstauglichkeit müsste tatsächlich diskutiert werden. Ich würde manche Ereignishaftigkeit, die auch von Regierungen inszeniert wird oder ich sage mal jetzt von den kämpfenden Parteien, die auf bestimmte Dinge hinweisen wollen, würde ich tatsächlich versuchen zu ignorieren oder sagen wir mal an einen Punkt zu bringen, wo ich alternative Quellen auftue. Ich versuche meinen Studierenden noch mal klarzumachen, dass es neben der üblichen Propaganda und Gegenpropaganda, die wir an Menschen weitergeben können, natürlich zum Beispiel Hilfsorganisationen vor Ort gibt, die häufig ein neutraleres und besseres Bild von einer bestimmten Lage haben. Also Hilfsorganisationen sind wichtig. Darüber hinaus ist eigentlich das, was ich fordern würde, hier ein journalistisches Krisenmanagement, etwas, was Sie nicht von heute auf morgen etablieren können, sondern Sie brauchen auch Netzwerke zu Kollegen und vertrauenswürdigen Institutionen in den jeweiligen Weltregionen, die Ihnen in solchen Situationen vielleicht Hilfsdienste leisten können. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine internationale Vernetzung. Natürlich, manche Korrespondenten, wenn es sie gibt, haben das, manche aber auch nicht. Und es gibt zumindest keine Systematik in Redaktionen, nach denen man auf so etwas vorbereitet ist. Im Friedensjournalismus sprechen wir hier von einem Frühwarnsystem, was man eigentlich etablieren müsste, wo man rechtzeitig Konflikte erkennt und auch über Netzwerke und alternative Quellen verfügt. Also ich würde auch an der Stelle sagen, lange Rede, kurzer Sinn, ja, häufiger Regierungspropaganda ignorieren, sie nicht einfach gekennzeichnet an die Menschen rangeben, sondern sich die Zeit nehmen, alternative Quellen in Stellung zu bringen und Diskurse zu hinterfragen.
Da muss ich mal Christin Hellberg mit ins Boot holen. Sie ist Journalistin und Nahostexpertin, derzeit in Berlin, aber lange Jahre ist sie in der Region unterwegs gewesen, immer noch unterwegs. Sie hat längere Zeit auch in Damaskus gelebt. Frau Hellberg, jetzt hat Kai Havers ja ein großes Fass aufgemacht. Wie sehen Sie das? Wie beurteilen Sie diese Kritik von Herrn Havers und wie alltagstauglich könnte so ein Friedensjournalismus aussehen? Aber bleiben wir vielleicht erstmal bei der Kritik. Wie beurteilen Sie die Kritik?
Ich freue mich natürlich über dieses Fass, das Professor Harves da aufgemacht hat. Und ich würde gerne zwei Dinge unterscheiden nochmal. Ich glaube, was wir aktuell sehen in der Berichterstattung über den 7. Oktober einerseits und den darauf folgenden Gaza-Krieg, ist eine Berichterstattung, die vor allem auch von Angst getrieben ist. In Deutschland ganz besonders. Denn wir sehen ja, dass der öffentliche Diskurs und auch die Berichterstattung in Deutschland wirklich ziemlich abgekoppelt ist von dem, wie international über diesen Krieg berichtet wird. Und das hat natürlich damit zu tun, dass in Deutschland eben sehr schnell, Herr Harves hat es angesprochen, der Vorwurf des Antisemitismus laut wird und dass sehr viele Redaktionen genau davor Angst haben, am nächsten Tag eine große Schlagzeile zu provozieren und sich diesem Vorwurf ausgesetzt sehen, des Antisemitismus, des israelbezogenen Antisemitismus, wenn man eben nicht deutlich genug den Hamas-Terror als solchen benennt, wenn man die Hamas eben nicht immer eindeutig als Terrororganisation framed, sondern eben als islamistische Partei oder was auch immer sie sonst noch ist. Sie ist ja noch sehr viel mehr als Terror. Und da haben wir es besonders schwer, glaube ich, in der aktuellen Berichterstattung aus diesem Gaza-Krieg. Das andere aber, was viel grundsätzlicher ist, das habe ich auch in Syrien beobachtet, wo wir es ja seit vielen Jahren mit einem Krieg zu tun haben, in dem die deutschen Medien sehr wohl immer gesagt haben, naja, das können wir alles nicht überprüfen. Die Angaben irgendwelcher Informationsstellen oder Menschenrechtsorganisationen wurden immer mit dem Zusatz versehen, dass man das nicht unabhängig überprüfen könne. Aber dennoch hatte ich dann oft den Eindruck, dass es sich die Medien insofern zu leicht machen, als dass man einfach beide Seiten abbildet und das dann als ausgewogenen Journalismus verkauft, was aber tatsächlich nur Verwirrung stiftet. Ich möchte ein Beispiel geben. Chemiewaffenangriffe in Syrien. Also der Vorwurf, dass das Assad-Regime das Nervengas Sarin mehrfach angewendet hat. Da gibt es inzwischen Untersuchungen, da gibt es internationale Berichte von UN-Kommissionen, von Kommissionen der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen. Dann passiert ein Chemiewaffenangriff und morgens ruft ein Radiosender einen Professor an, der sagt, ja, das ist eine False-Flag-Aktion, das waren bestimmt die Rebellen. Und dann sagt sich der Radiosender, na ja, um das jetzt ausgewogen zu machen, rufen wir jetzt noch Frau Hellberg an, weil die sagt wahrscheinlich was anderes, dann werde ich interviewt und das ist dann ausgewogener Journalismus. Und das geht natürlich komplett an einer journalistischen Verantwortung vorbei. Denn was der Journalist eigentlich tun müsste, ist, sich mal hinzusetzen und zu recherchieren und nachzulesen, was wissen wir denn zum jetzigen Zeitpunkt über diese Chemiewaffenangriffe, was gibt es da für Berichte, was gibt es für Recherchen, was gibt es auch für Vor-Ort-Recherchen. Ich unterstütze sehr, was Herr Harves sagt zum Thema humanitäre Organisationen, Augenzeugenberichte, medizinisches Personal vor Ort, mit dem man sprechen kann, die dann Dinge bestätigen oder zumindest in eine Richtung nochmal deuten lassen. Und diese Mühe machen sich natürlich sehr viele Journalisten von weitem, also auch in Deutschland nicht, vielleicht haben sie nicht die Zeit dazu, aber diese Art der Berichterstattung, wir bilden erst das Narrativ ab und dann bilden wir das andere Narrativ ab und den Rest überlassen wir den Hörerinnen und Hörern, das ist natürlich fatal, weil das ist tatsächlich Falschinformation in dem Fall.
Sie sagen auch, es läuft im Ausland ganz anders ab, die Berichterstattung, wie denn?
In den englischsprachigen Medien, auch in den israelischen Medien, das betrifft nun wieder den Gaza-Krieg, ist einfach sehr viel mehr Recherchearbeit zu spüren. Die Menschen arbeiten viel mehr mit den Journalistinnen und Journalisten, den Palästinensischen in erster Linie vor Ort in Gaza. Wir haben die Berichterstattung von Al Jazeera auch auf Englisch, die ja jetzt die israelische Regierung offensichtlich so verärgert hat, dass man Al Jazeera die Lizenz entzogen hat. Auch sehr problematisch vor dem Hintergrund der Berichterstattung der letzten Monate. Und wir sehen eben, dass in internationalen Medien wie dem Guardian oder der Washington Post oder der New York Times einfach sehr viel mutiger recherchiert wird und dann auch alternative Quellen zitiert werden und gesucht werden und dass dadurch die Berichterstattung insgesamt ausgewogener ist. Also was wir in Deutschland machen, hat schon sehr viel mit Verlautbarungsjournalismus zu tun, nämlich das Abbilden dessen, was die israelische Regierung sagt, was die israelischen Streitkräfte tun und sagen, vor allem in den ersten Monaten. Es gibt auch hier und da kritische Einwürfe. Es gibt auch hier und da natürlich Interviews mal mit einer humanitären Organisation vor Ort. Es gibt inzwischen auch Essays und Kommentare, die die Kriegsführung in Gaza kritisieren. Das ist richtig. Aber die muss man wirklich suchen, weil der große Anteil der Berichterstattung, also die nachrichtliche Berichterstattung, der Mainstream ist nach wie vor einfach sehr einseitig auf Seiten dieser israelischen Regierung. Und das ist im Übrigen ja nicht pro-israelisch, um das mal zu sagen, weil es ist ja nicht im Sinne Israels, was da gerade in Gaza passiert, weil es weder die Sicherheit der Menschen erhöht hat, noch die Sicherheit von Jüdinnen und Juden weltweit erhöht hat. Also die Diskurse, die wir inzwischen sehen und die Aufgebrachtheit über diese Art der Kriegsführung, die eben vom humanitären Völkerrecht nicht mehr wirklich gedeckt ist, das hat einfach sehr viel Schaden angerichtet, vor allem in Israel. Und deswegen müsste da eine Berichterstattung auch mehr die israelischen Medien selbst vielleicht auch mal konsumieren und gucken, was gibt es da eigentlich für Diskurse. Es gibt die sehr kritische Haaretz, die ja Dinge schreibt, die in Deutschland wahrscheinlich so nicht erscheinen würden. Und das sollte uns schon zu denken geben, wenn in Israel selbst die Berichterstattung sehr viel kritischer ist als das, was wir in Deutschland machen.
Wenn Sie als Journalistin Christine Hellberg sowas ansprechen bei Redaktionen, ich weiß nicht, ob Sie es schon mal gemacht haben oder ob Sie es quasi still miterleiden, was für Reaktionen kommen da? Denn es ist ja ganz oft so gewesen, Sie haben beide den Irakkrieg angesprochen. Es gibt einen Krieg, die Medien verhalten sich, danach gibt es ganz viel Kritik auch an den Medien und alle sagen, ja stimmt, beim nächsten Mal machen wir es anders und dann läuft es doch wieder gleich ab.
Ganz ehrlich gesagt weiß ich, dass in jeder Redaktion in Deutschland sehr frustrierte Kolleginnen und Kollegen sitzen. Redakteure, die sagen, wir müssen das anders machen, wir können nicht, meine Chefredaktion sagt dies, wir kriegen Anrufe von dort. Und diese Menschen haben ein Interesse daran, kritischere Stimmen abzubilden und rufen dann häufig Menschen wie mich an, die als freie Journalisten tatsächlich Kritik äußern können und sich vielleicht deutlicher positionieren können als festangestellte Kollegen, Wissenschaftler, die an Institutionen arbeiten oder Universitäten, die öffentlich gefördert werden, die sich nicht trauen, wirklich kritisch Israel oder diese israelische Regierung und auch die Kriegsführung so deutlich zu kritisieren, weil sie Angst haben, dass dann womöglich mit dem Vorwurf des Antisemitismus die öffentliche Förderung gestrichen wird. Das ist so ein bisschen die Rolle, in der ich mich gerade sehe seit dem 7. Oktober, weil Redaktionen, sei es von Talkshows, aber auch von Radiosendungen oder eben auch Printformaten sagen, ja, wir finden niemand, der hier über Apartheid reden möchte, der über Genozid reden möchte. Und ich vertrete wirklich die Meinung, dass all diese Begriffe jetzt besprochen werden müssen, damit sie nicht zu Kampfbegriffen werden. Wir müssen sie versachlichen, wir müssen sie erklären. Das sind völkerrechtliche Begriffe. Das Thema Widerstand, das Thema Boykott, das sind alles Dinge, die können wir jetzt nicht einfach tabuisieren und sagen, Hilfe, Hilfe, ich werde gleich des Antisemitismus bezichtigt, sondern wir können diese Begriffe erklären und wir müssen sie dann einordnen und dann müssen wir darüber diskutieren. Und indem wir diese Diskursräume in Deutschland nur weiter verengen, weil wir so voller Angst sind vor dem Vorwurf des Antisemitismus, in dem genau das passiert, wird die ganze Debatte ja noch polarisierter und noch viel hitziger geführt. Und das führt dann wieder zu Radikalen auf beiden Seiten, die mit Parolen an die Öffentlichkeit gehen, die wir natürlich nicht hören möchten. Also deswegen plädiere ich immer dafür, alles muss auf den Tisch. Alle diese Begriffe, über die die Welt völlig selbstverständlich spricht, über die internationale Gerichtshöfe diskutieren und entscheiden müssen, das können wir nicht länger tabuisieren. Wir müssen es besprechen. Und je sachlicher wir das tun, je kenntnisreicher wir das tun, desto besser für den Diskurs.
Aber wo sind diese Diskursräume, wo man dieser Polarisierung entgegenwirken könnte, Herr Hafez? Haben Sie eine Ahnung? Haben Sie schon Reaktionen auch darauf bekommen? Sie sind ja schon länger damit unterwegs, dass man diese Polarisierungen aufbrechen müsste.
Ja, interessanterweise habe ich bis jetzt keine negativen Reaktionen bekommen. Also es gibt, das ist genau wie die Kollegin sagt, es gibt die Möglichkeit in deutschen Medien, gerade für freie Autorinnen, Autoren, Wissenschaftler, Akademiker, sich hier und dort zu äußern. Es ist auch nicht untypisch, dass, sagen wir mal, ein halbes Jahr nach Beginn eines solchen Krieges, der dann zu einem etwas niedrigschwelligen Konflikt wird, sich Diskurse kritischer wenden und sich die Räume eher wieder vergrößern. Meine These wäre, dass in der nächsten heißen Konfliktphase wir wieder vielleicht die gleichen Probleme haben mit einer falschen, auch auf falschen Informationen basierenden Israel-Solidarität, die dann einfach fehlangebracht ist. Also es gibt Räume, aber es gibt sie in den entscheidenden Zeiten nicht, vor allen Dingen in den ersten beiden Monaten des Krieges hat es so gut wie keine kritischen Stimmen gegeben, eine Emotionalisierung an der falschen Seite. Und da muss man sicherlich einiges tun. Und ich sehe uns insgesamt, wenn wir jetzt über diesen Konflikt mal hinausgehen, so ein bisschen in einer ganz komischen, absurden Situation. Man redet von Globalisierung, technischen Handelserweiterungen weltweit. Die Möglichkeiten steigen eigentlich. Der Journalismus würde ich aber nicht unbedingt sagen, dass er sich internationalisiert derzeit. Also ich sehe keine fortschreitende Internationalisierung. Ganz im Gegenteil, Korrespondentenplätze werden tendenziell eher abgebaut oder nicht weiter aufgebaut. Technische Möglichkeiten, gerade im Bereich der Digitalisierung, die vielleicht zur Quellensicherung wichtig werden, werden vielleicht nicht so intensiv genutzt, wie das eigentlich der Fall sein müsste. Und ein weiterer Aspekt, der mich doch beunruhigt, es gibt ja für viele Konflikte auch Experten, also Konfliktexperten, Nahostexperten und so weiter, deren Rolle in der Öffentlichkeit ist mir eigentlich nicht, zumindest in Deutschland, nicht tragend genug. Gerade was die Lösungsorientierung in der Berichterstattung über den Konflikt angeht, hätten wir sicherlich vieles zu sagen. Es gibt Lösungsszenarien für diesen Konflikt, die in Deutschland bis heute kaum diskutiert worden sind. Ausgleichsflächen für Palästinenser, Teilsiedlungen, die die Israelis behalten, die Entmilitarisierung dieser Zonen. Auch das fordert der Friedensjournalismus zu sagen, bitte nicht nur so eine Art Buchhalterschaft des Todes in den Medien entwickeln und täglich darüber sprechen, wie wieder neue Angriffe wo sind, sondern auch eine Vision helfen zu entwickeln. Wir leben immerhin in Demokratien und eine kritische demokratische Öffentlichkeit ist für die Außenpolitik extrem wichtig. Also eine Demokratisierung, Internationalisierung unserer Berichterstattung ist wichtig für Nutzer, Nutzerinnen und eine kritische Öffentlichkeit wiederum ist wichtig für politische Beziehungen und zum Abbau der Krisenhaftigkeit weltweit. Irgendwie ist das hier ein Gesamtzusammenhang, den wir sehen müssen. Nur am Ende des Tages muss wahrscheinlich investiert werden in den Medienbereich. Auslandskorrespondenzen sind teuer, digitales Management kriegt man auch nicht umsonst. Diese ganzen Forderungen, die wir so haben, auch von der Kollegin eben geäußert. Intensivere Recherche ist ja ein traditionelles Journalismusmodell, das Zeit kostet, Ressourcen und Manpower. Also da muss wahrscheinlich sogar Geld in die Hand genommen werden. Und mein Eindruck, das hat mir mal ein bekannter deutscher Intendant gesagt, mein Eindruck ist, dass in den Chefetagen unserer Medien, öffentlich-rechtlichen, auch privaten, dafür ein noch nicht hinreichendes Interesse gibt. Und daran müssten wir arbeiten. Es ist also ein strukturelles Problem. Ich würde es nicht auf den Schultern einzelner Journalisten und Journalistinnen abwälzen wollen.
Und Medienmanager werden Ihnen jetzt sagen, naja, Auslandsberichterstattung interessiert eben niemanden, wird schlechter geklickt. Also teuer ist sie sowieso, haben Sie ja auch gerade gesagt. Das heißt, eigentlich müsste man ja das Publikum, aber vielleicht auch zu seinem, ich sag's mal etwas zynisch, zu seinem Glück zwingen, indem man eben sagt, es interessiert euch vielleicht jetzt im Moment nicht, aber es ist halt wirklich wichtig. Also Stichwort auch, welche Themensetzung in Talkshows zum Beispiel, da kommt ja Ausland auch nur dann vor, wenn es wirklich knallt. Frau Hellberg, was sagen Sie dazu?
Das ist ganz wichtig, denn die Auslandsberichterstattung und das, was im Rest der Welt passiert, betrifft uns ja hier und es betrifft uns auch in Deutschland. Und wir sehen gerade an den großen Kriegen der letzten Jahre, wie sehr Deutschland davon innenpolitisch betroffen ist. Und das gilt nicht nur für die Ukraine, das gilt auch schon für den Syrienkrieg mit mehr als 1 Million syrischen Geflüchteten, die hier leben, die hier dauerhaft bleiben werden. Wir sehen es jetzt an dem Israel- und Gaza-Krieg. Die größte palästinensische Gemeinde Europas lebt in Deutschland. Wir haben sehr viele Jüdinnen und Juden, die hier Gott sei Dank wieder leben, israelische Staatsbürger, die in den letzten 10, 20 Jahren gekommen sind, weil sie die aktuelle Regierung in Israel zum Beispiel ablehnen. Wir haben jetzt ja auch auf den pro-palästinensischen Demonstrationen ja eben sehr viele linke Jüdinnen und Juden, die dort mitlaufen. Also wir haben die Konflikte ja längst in Deutschland. Das betrifft uns hier. Und das merken die Menschen ja auch. Und das sehen wir eben dann auch in der Berichterstattung, wie wir nicht in der Lage sind, die Dinge dann so zu versachlichen, dass diese Menschen, die hier leben, sich auch gehört und gesehen fühlen. Und ich halte das tatsächlich auch für eine innenpolitische Gefahr, denn Menschen wenden sich ja gerade in dem aktuellen Konflikt in Gaza nicht nur von der Bundesregierung ab und ihrer als einseitig wahrgenommenen pro-israelischen Position, sondern sie wenden sich auch von den Medien ab, die sagen, was ihr hier berichtet, ist ja überhaupt nicht das, was eigentlich weltweit Common Sense ist oder was weltweit debattiert wird. Ja, also das Framing dieses Konfliktes ist in Deutschland so einseitig, dass man sich abwendet. Und mir macht das Angst, denn ich beobachte da eine gewisse Entfremdung vom Diskurs in Deutschland, von dieser Gesellschaft. Und das ist langfristig natürlich überhaupt nicht gut, weil das die Leute auch dazu bringt, sich zu radikalisieren oder zu sagen, ja, das ist hier nicht mehr mein Land, ich kann hier ja gar nichts mehr sagen. Ein sehr gefährlicher Vorwurf vor dem Hintergrund der Rechten, die ja auch sagen, man darf nichts sagen in Deutschland. Also da müssen wir wirklich aufpassen und müssen genau diese Diskursräume wieder eröffnen. Und auf die würde ich gerne nochmal zu sprechen kommen. Denn es wurde ja in den letzten Monaten einfach sehr viel abgesagt an Kongressen, an Preisverleihungen, an Gastprofessuren. Also wenn wir sagen, zum Beispiel Nancy Fraser, die ausgeladen wurde, amerikanische Philosophin von der Universität Köln, oder Candice Brights, auch jüdische, israelische Künstlerin, deren Ausstellung dann von der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz abgesagt wurde. Wir haben andere Beispiele jetzt ganz aktuell. Nathan Thrall, ganz aktuell Pulitzer-Preisträger, der eine Veranstaltung in Frankfurt haben sollte, die auch abgesagt wurde, die jetzt online verlegt wurde. Also das sind ja so Beispiele dafür, dass gerade kritische jüdische Stimmen in Deutschland nicht öffentlich sprechen dürfen. Wir haben das Beispiel des Palästina-Kongresses, über dessen Inhalte man trefflich streiten kann, aber der Umgang damit und wie der verunmöglicht wurde und auch aufgelöst wurde mit polizeilichen Maßnahmen, ist unwürdig einer liberalen Demokratie. Und diese Diskursräume müssen wir zulassen, wir müssen sie auch wieder eröffnen. Und dazu muss man bestimmte Dinge kritischer besprechen. Und ich habe es vorhin angedeutet, die Begriffe, auch so etwas wie From the River to the Sea, diese Parolen, was die bedeuten können, wie man sie auslegen kann, warum das vielleicht nicht so eindeutig ist, wie das jetzt im ersten Moment erscheint. Das sind alles Dinge, die wir wieder mutig besprechen müssen. Und dieser Mut fehlt mir auch bei den Medien in Deutschland noch.
Und vermutlich müsste man auch mehr deutsche muslimische Stimmen, es sind ja nicht alle Palästinenser Muslim, muss man auch dazu sagen, oder palästinensische, deutsche, palästinensische Stimmen mit in die Diskussion holen, weil da sieht man ja eigentlich überhaupt nichts, Herr Hafez, oder? Oder wenig.
Naja, ich war jetzt einige Jahre lang Mitglied einer Expertenkommission des Innenministeriums zum Thema Muslimfeindlichkeit. Wir haben einen großen Bericht vorgelegt. Natürlich gibt es in Deutschland hier eklatante Probleme. Also Deutschland hält sich insgesamt für nicht rassistisch. Wir sehen aber spätestens am Aufstieg des Rechtspopulismus, dass das so einfach nicht sein kann. Es gibt eine versteckte Fremdenfeindlichkeit, nenne ich es mal, die spielt sich häufig über den Bereich Islam ab. Also Islam, vor allen Dingen orientalische Einwanderung, wird negativ gesehen. Im Fall der Ukraine ist es dann schon wieder, wird das anders bewertet. Also der orientalische Raum ist hier problembehaftet, extrem negativ. Mittlerweile gibt es Ausnahmen von der Regel, könnte man sagen, Intellektuelle aus dem orientalischen Raum, die sich doch durchsetzen im Bereich der Literatur, im Bereich des Journalismus. Einzelne Namen tauchen hier auf, aber generell stimmt Ihre Beobachtung, und das haben wir auch in einer großen Studie von der Uni Berlin untersuchen lassen, dass die Repräsentanz von Muslimen und Musliminnen in deutschen Medien einfach nicht ausreichend vorhanden ist. Das heißt, man berichtet über sie, man spricht aber kaum mit ihnen. Standard-Gegenargument von der journalistischen Seite höre ich das häufig. Es gäbe zu wenig Menschen, die man vors Mikrofon bekäme, also Muslime und Musliminnen. Und das ist eine Position, die vielleicht vor 20 Jahren noch irgendeine Legitimität hatte, weil vielleicht das muslimische Leben in Deutschland sich erstmal entwickeln musste, Stimmen sich herausbilden musste und man häufig dann nur die Zentralräte der Muslime als Ansprechpartner hatte. Heute würde ich es mal auf den Punkt bringen, stimmt das in keiner Weise mehr. Junge Muslime und Musliminnen stellen sich selbst dar, gerade auf sozialen Medien. Da könnte man sie abholen durch ein geschicktes digitales Management. Wir haben auch dazu eine Untersuchung machen lassen. Gerade auf Instagram sind sie stark vorhanden. Jetzt muss ich gleich wieder einschränken. Natürlich sind da dann auch problematische Diskurse, vielleicht mancher radikaler Überschuss. Das ist sozusagen eine prinzipielle Problematik von sogenannten sozialen Medien, die nicht immer sozial sind. Auf der anderen Seite gibt es eine demokratieverträgliche Selbstrepräsentation, gerade junger Muslime dort, die man als Journalismus, bin ich der Meinung, viel stärker abholen müsste. Und wir haben hierzu ein Hearing gemacht mit 10 bekannten deutschen Journalisten, allerdings anonym für das Innenministerium. Und da trifft wieder zu, was die Kollegin eben sagte, dass das Problem mir nicht die kritischen Journalisten zu sein scheinen. Es gibt viele davon, weil die alle selbst gesagt haben, wir haben hier ein Problem. Oder es gibt zumindest zwei Typen von Journalisten und Journalistinnen, die so eine Bindung haben zu diesen, na, ich nenne jetzt mal Einwanderer und Minoritäten in Deutschland, und die sie nicht haben. Und die sie nicht haben, überwiegen leider immer noch. Wir haben noch nicht die kritische Masse derjenigen, die in dieser multikulturellen Gesellschaft selbst als Netzwerker unterwegs sind. Und das wäre so ein Appell von mir für den Journalismus, wieder traditionelle Recherchetugenden an den Tag zu legen und als Reporter einfach mal rauszugehen, auch in muslimische Communities, sich wirklich mit auch palästinensischen Demonstrierenden einfach mal intensiver zu beschäftigen. Ich bekomme hier aus diesen Communities zum Teil Nachrichten von Leuten, die entsetzt sind, dass Demonstrationen abgesagt sind, die friedlich demonstrieren wollen, die genau wie die Kollegin das eben beschrieben hat, auch in so ein Identitätsdilemma geraten, jetzt plötzlich sich in Deutschland nicht mehr zu Hause zu fühlen. Was heißt das auch für die nächste Generation? Diese Menschen werden dann bestimmte Parteien auch nicht mehr wählen. Diese Menschen werden sich dann in Parallelgesellschaften zurückziehen. Etwas, was die Politik immer vermeiden wollte. Und plötzlich konstruieren wir es über diese Sprachlosigkeit und diesen Dialogmangel wieder selbst. Wir müssen die Debatte dringend dahin führen, wo sie hin muss, nämlich, dass alle Positionen legitim sind, die nicht Gewalt verherrlichen. Das gilt, glaube ich, für alle Seiten.
Da haben wir ja echt ein dickes Brett zu bohren, Frau Hellberg. Wie lange wird das dauern, bis sich das im deutschen journalistischen Alltag, ja, sagen wir mal, durchgesetzt hat? Vielleicht ist es ja gar nicht so weit hergeholt. Ich meine, wenn ich überlege, wie lange wir auch gebraucht haben, für uns festzustellen, dass man vielleicht auch gleichberechtigt Männer und Frauen vor und hinter die Kamera setzt, könnte man sich doch vielleicht überlegen, auch Quoten mal wieder herzustellen, dass man sagt, es müssen so und so viele muslimische oder jüdische Stimmen bei Themen gefragt werden, die beide Seiten eben auch betreffen. Oder was heißt beide Seiten, also beide Gruppen. Muss ja nicht immer zwei Seiten sein.
Das Problem ist, wir haben nicht viel Zeit. Und das Problem ist auch, es werden ja sehr viel jüdische Stimmen gehört, zum Glück. Denn wann immer man eine israelkritische Position in deutschen Medien verbreiten möchte, sucht man sich einen kritischen linken Juden oder eine Jüdin, die in Deutschland lebt. Das ist ja so. Das sind inzwischen die Stellvertreter der Kritik, sind tatsächlich israelische Bürger oder Jüdinnen und Juden, die hier leben, die in bestem Deutsch inzwischen eben schon. Das sind die gleichen 5 bis 7 Namen, würde ich jetzt mal sagen, die dann immer wieder eingeladen werden, die sich da erklären müssen und die einen tollen Job machen. Aber es ist schon traurig, dass es uns nicht gelingt, zu diesem Thema wirklich palästinensische Stimmen zu hören. Und die gibt es. Und ich möchte Herrn Hafez ausdrücklich recht geben. Es gibt diese Menschen, die haben hier Jura studiert, die haben hier Politikwissenschaft studiert, die sind alle in Deutschland geboren, die sind deutsche Staatsbürger, die haben eine Einwanderungsgeschichte und haben deswegen diesen Hintergrund und auch ihre eigene Familiengeschichte, die biografische Vergangenheit zu diesem Konflikt. Die werden nicht gehört. Und ich bin häufig in der Situation, dass ich gefragt werde, ja, Frau Hellberg, wen können wir doch mal ansprechen? Wenn ich dann in die Community gehe und Leute frage, würdet ihr denn in eine Talkshow gehen oder in eine Radiosendung, dann haben die Menschen sehr viel Sorge, dass ihre Position nicht so dargestellt wird, wie sie sie darlegen wollen, dass es unsachlich wird, dass sie in eine Ecke gestellt werden, dass sie sofort als Antisemiten beschimpft werden oder als Hamas-Versteher oder als wie auch immer Terroristen, weil sie auch schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und das ist das Dramatische. Also, dass unser Bundespräsident Herr Steinmeier einen runden Tisch plant und an diesem runden Tisch zum Nahostkonflikt kein einziger Palästinenser sitzt, sondern dann Thilo Jung, der Kollege, ein freier Journalist eingeladen wird, der da bitte die pro-palästinensische Seite abdecken soll. Ja, tut mir leid, mir geht es auch oft so. Ich sitze dann da und soll dann eine pro-palästinensische Seite abdecken. Das ist gar nicht mein Job. Ich bin ja Analystin. Ich möchte das gerne neutral machen. Ich möchte gerne beide Seiten sehen. Aber dann braucht es eben wirklich den Mut, die palästinensische Seite einzuladen und eben aber auch so zu respektieren und zu Wort kommen zu lassen, dass sie tatsächlich so reden kann, wie sie reden möchte und eben nicht in eine Ecke gestellt wird. Und ich selbst hatte das Erlebnis in einer Landsendung, also einer Talkshow mit Markus Lanz, wo ganz ausdrücklich ein palästinensischer Betroffener, in Anführungszeichen, ein junger Palästinenser eingeladen wurde, der einfach mal erzählen sollte, der war in Gaza, als das passierte, von diesem Krieg berichten sollte.
Ja, dann ein Mann bei uns, der den Krieg in Gaza ganz persönlich erlebt hat, der immer noch viele Familienangehörige in Gaza hat und dessen einzige Bedingung für den Besuch hier heute war, dass er ganz frei und ganz offen sprechen könne. Natürlich darf er das. Herzlich willkommen, Abed Hassan.
Ich muss tief durchatmen, weil für mich ist es extrem schwer, überhaupt darüber zu sprechen, weil es immer noch passiert. Also allein in dieser Woche habe ich 10 Familienmitglieder verloren.
Und daneben saßen eben dann noch andere, die das einordnen sollten. Das ist ja schon sehr mutig in der deutschen Medienöffentlichkeit, solche Dinge einfach mal zu machen und Menschen einzuladen, die erstmal auch auf sehr viel Widerspruch und auch auf sehr viel Hass stoßen. Und wenn ich dann erlebe, wie mit diesen Talkshow-Gästen im Nachhinein umgegangen wird von einer deutschen Öffentlichkeit, die gleich sagen, oh, das ist aber Terrorverherrlichung und in Wirklichkeit ist das alles pro Hamas. Oder Chola Mariam Hübsch, Vertreterin der Ahmadiyya-Gemeinde, die in einer Talkshow sitzt und nochmal erklären will, was Scharia eigentlich ist und sofort nur wieder wirklich aufs Übelste beschimpft wird, dann macht mir das große Sorge. Und das ist, was ich meine, dass wir Begriffe versachlichen müssen, damit solche Dinge nicht sofort nur Alarmsirenen und Abwehrreflexe auslösen, wie zum Beispiel Scharia, sondern dass man nochmal theologisch, islamwissenschaftlich begründet, was steckt dahinter. Da hat jeder das Bild der abgehackten Hände im Kopf. Aber es ist eben viel mehr. Und das zu erklären, würde die Diskussion wieder ein bisschen versachlichen. Und da sind wir ganz weit entfernt davon. Ich würde behaupten, eigentlich so weit entfernt wie noch nie. Wir haben so viele Triggerwörter da draußen. Und das wäre wichtig, dass wir die als Journalisten aufgreifen und versachlichen und sagen, Leute, okay, da gibt's die und die Hintergründe, das kann man so verstehen, das kann man so sehen. Und dass wir uns dann nicht stürzen auf diese wenigen mutigen Muslime oder Menschen mit Migrationsgeschichte, die sich in die Medien trauen und die dann eben auf diese Weise dort einfach nur diffamiert werden.
Das wäre natürlich jetzt kein sehr optimistischer Schluss, Herr Hafes. Haben Sie noch ein bisschen positive vielleicht Neuigkeiten für uns? Oder sagen wir mal, können Sie uns vielleicht einen positiveren Ausblick vielleicht noch geben? Haben Sie da mehr Hoffnung als Frau Hellberg?
Naja, man kann es umdrehen. Wenn man ganz unten ist, kann es ja eigentlich nur wieder bergauf gehen. Ich habe einen ähnlichen Eindruck, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich analysiere die Nahostberichterstattung deutscher Medien aktiv seit 30 Jahren und durch historische Studien seit der gesamten Nachkriegszeit. Und eine solche Phase der publizistischen Einseitigkeit hat es seit den 60er Jahren zumindest nicht mehr gegeben. Das wäre so mein Eindruck. Und insofern sind wir da wieder ganz am Anfang. Und es vermischen sich hier, das haben wir ja die ganze Zeit über gesagt, grundsätzliche Probleme der Konfliktberichterstattung, Quellen, Lösungsorientierung, Wissenschaftlichkeit, eine intensive Recherche mit, sagen wir mal, einem spezifischen Problem, das ich durchaus jetzt einfach mal kulturell nennen würde. Wir haben in Deutschland offensichtlich das nicht verstanden, was Alfred Grosser, bekannter deutsch-französisch-jüdischer Intellektueller, der vor kurzem gestorben ist, einmal auf einer Konferenz von mir gesagt hat, vor 20 Jahren. Wir haben es nicht gelernt, das Leiden der anderen wirklich zu verstehen. Wir haben uns aufgrund unserer Geschichte mit der Vernichtung der Juden im Holocaust und unserer eigenen Verpflichtung gegenüber Israel legitimerweise beschäftigt, aber das sozusagen offensichtlich nicht generalisiert. Also wir verstehen nicht, dass solch ein Leiden natürlich und Genozide oder genozidähnliche Problematiken auch andere Bevölkerungen treffen. Und wir haben jetzt gerade mit den Palästinensern quasi ein Volk ohne Land, wenn man mal die alte Herzl-Formel aufgreifen will. Und das ist eine kulturelle Barriere, wo wir jetzt, glaube ich, einfach nochmal umdenken müssen und sagen müssen, diese Angst, von der jetzt allerorten die Rede ist, dass man hier falsch spricht, aus einer historischen Solidarität heraustritt, die ist nicht begründet, aber sie ist da. Wir erkennen sie jetzt, wir erkennen unsere Grenzen. Wir stehen international wirklich sehr isoliert da mit dieser Strömung im Moment. Und wir müssen das als Chance begreifen, das zu tun, was wir jetzt quasi seit einer Dreiviertelstunde auch sagen, ein neues Gespräch zu eröffnen, eine neue Offenheit zu zeigen, die Aggressivität und Polemik in der Debatte dabei aber deutlich herunterzufahren und diese Schnellatmigkeit zu lassen. Israel ist kein im vollen Sinne entwickelter genozidaler Staat, aber natürlich gibt es Aspekte von Genozid. Das Gleiche gilt für Aspekte von Staatsterror und von Apartheid. Die Kollegin hat es gesagt, in kritischen israelischen Kreisen ist das Common Sense seit vielen Jahrzehnten, das so zu labeln und zu interpretieren. Diese Dinge müssen wir feststellen. Auf der anderen Seite gibt es einen terroristischen Komplex, aber natürlich auch einen nicht-terroristischen Komplex. Es gibt Akteure, die man mehr oder weniger kritisieren muss. Und natürlich gibt es Zukunftsszenarien, die wir einfach wieder sachlich diskutieren müssen. Also Krise als Chance begreifen und Krise auch als unsere eigene Krise begreifen. Das, was im Nahen Osten passiert, ist in gewisser Weise, so wie es hier debattiert wird, auch eine Verengung unserer eigenen kulturellen Sichtweise, die wir dringend überwinden müssen. Ich begrüße sehr, dass das jetzt auch öffentlich zunehmend debattiert wird, im Deutschlandfunk, in anderen kritischen Medien, und hoffe, dass sich das auch ein bisschen nachhaltig durchsetzt, dass wir einfach erkennen, dass wir hier einfach Hausaufgaben zu machen haben und dass es so nicht funktioniert. Wir können die Verantwortung des Holocaust nicht abwälzen und von uns weisen und quasi den Palästinensern den schwarzen Peter zuschieben. So einfach ist es nicht bei aller berechtigter Kritik.
Und zum Stichwort Hausaufgaben, ich würde vielleicht ergänzend dazu einfach so ein paar Hinweise geben an Journalistinnen, an Journalisten aus meiner Sicht, wie das gelingen kann. Herr Hafes hat ja vorhin auch zu Recht darauf hingewiesen, dass es ja Lösungsszenarien gibt. Warum reden wir nicht viel konstruktiver über diesen Konflikt? Warum besprechen wir nicht wirklich, woran da eigentlich gearbeitet wird und was die Probleme sind? Was gibt es für Initiativen? Was gibt es für Initiativen israelisch-palästinensischer Art? Was gibt es für Debatten seit vielen Jahren? Das kommt viel zu kurz. Das ist erstens eine konstruktive Art der Berichterstattung. Außerdem hilft es uns auch immer, wenn wir wirklich zurückgehen zum Menschen, also zur Menschlichkeit auf beiden Seiten. Was ist das Leid auf beiden Seiten? Was ist den Menschen widerfahren? Das wird ja auch immer wieder versucht. Aber auch damit gelingt es ja, beide Seiten viel gleichberechtigter darzustellen, nämlich indem ich schildere, was einfach an menschlichem Leid auf beiden Seiten da ist und erstmal ein Verständnis dafür schaffe, dann auch für Reaktionen auf dieses Leid. Auch das wäre etwas, wo der deutsche Journalismus vielleicht noch mehr machen könnte. Und dann gibt es aus meiner Sicht einen einfachen Trick, um diesen antimuslimischen Rassismus in der medialen Berichterstattung zu entlarven. Wenn Sie einen Text schreiben über Islam in Deutschland oder Muslime, könnten Sie, wenn der Text fertig ist, mal immer das Wort Islam und Muslime durch Judentum und Juden ersetzen. Und wenn Ihnen der Text dann immer noch sachlich erscheint, kann man den so veröffentlichen. Und wenn das auf einmal sich ganz komisch liest, dann würde ich empfehlen, da nochmal drüber nachzudenken, wie man eben diese Dinge framed, also Islam und Muslime und Islamismus und Terrorismus. Das hilft immer, denn wir wollen ja in der Berichterstattung eben alle Religionsgruppen denen Genüge tun und problematische Dinge benennen eindeutig, aber ohne eben die Gesamtheit der Religionsgemeinschaft von vornherein zu diffamieren oder in ein bestimmtes Licht zu rücken.
Und darüber einmal nachzudenken, die journalistischen Perspektiven zu hinterfragen, auch wenn der ein oder andere das dann auch wieder als einseitig wahrnehmen könnte, das wollten wir in dieser Sendung. Nach Redaktionsschluss war das heute mit dem Medien- und Politikwissenschaftler Kai Hafes, der Nahost-Expertin und Journalistin Christin Hellberg. Und wenn Sie auch einmal hier mit uns diskutieren wollen, dann schreiben Sie uns doch an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Nach Redaktionsschluss in einem Wort. Es verabschiedet sich Brigitte Beetz.